Ich möchte euch auch einen guten Morgen wünschen. Wann habt ihr das letzte Mal jemanden richtig laut schreien hören? Jetzt sind alle Teenager an den gestrigen oder vorgestrigen Tag vielleicht zu Hause mit ihren Eltern erinnert worden. Oder aber als Ehepartner habt ihr gedacht, ja, solche Situationen, die gab es vor einigen Tagen bei uns auch mal in der Ehe, dass der eine mal richtig laut wurde. Vielleicht denkt ihr aber auch an was ganz anderes, an die Schreie von einem Menschen, der euch wichtig war und der Schmerzen hatte. Oder ihr seid daran erinnert, wie jemand mal richtig wütend wurde und aus euch herausgekommen ist vor Wut und den anderen angefahren hat. Bei diesem Stichwort Schrei, da graben sich manchmal so Bilder ein. Und bei mir ist es das Bild eines ehemaligen Klassenkameraden, als wir noch ganz klein gewesen sind. Naja, vielleicht so 4., 5. Klasse. Und mein Klassenkamerade hatte Pech. Der gehörte zu denen, die häufiger gehänselt wurden in der Gruppe. Wir mochten ihn eigentlich, aber er hatte so ein bisschen seine Eigenarten, wie das so ist. Und deswegen war er immer mal wieder dran und er schluckte das alles mit Humor. Das war immer lustig und er konnte das auch lustig abfangen, wenn irgendwas über ihn gesagt wurde. Aber eines Tages, da war das Fass irgendwie zum Überlaufen gekommen. Da war die Geschichte, da war es ein Spruch zu viel, eine Verletzung zu viel. Und das habe ich noch vor Augen, wie dann dieser klein gewachsene Kerl aus sich rauskam und uns angeschrien hat und einfach nur so rausgeschrien hat, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Und hat er seinen Schulranzen genommen und den in der Gegend rumgeworfen. Das weiß ich noch bis heute. Und das war beeindruckend. Ich habe daraufhin und die anderen, denke ich auch, aufgehört, ihn aufzuziehen, wie Kinder manchmal so sind. Warum berührt uns das so? Der Schrei eines Menschen hat eine ungeheure Wirkung. Erstmal ist es erschütternd, wenn jemand sich entäußert. Wenn wir hineinblicken können in das, was bis jetzt verborgen war. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der viel Emotionen verborgen werden. In der man nicht zeigt, wie es einem wirklich geht. Gleichzeitig kann es uns auch passieren, wenn dann jemand so sein Inneres nach außen kehrt, dass uns das auch unangenehm ist, dass wir peinlich berührt sind, dass wir vielleicht auch beschämt sind, weil wir plötzlich verstehen, was da eigentlich in einem Menschen vor sich gegangen ist. Ungeschminkt ehrlich zu sein, das ist so eine Sache. Vor Menschen und auch so eine Sache vor Gott. In der Bibel ist es so, dass das Schreien häufiger vorkommt. Und dass das scheinbar vor Gott auch völlig in Ordnung ist. Im Buch Hiob wird häufiger geschrien. Und wer die Geschichte von Hiob kennt, der kann sich das gut vorstellen. Hiob hat so viele schwere Schicksalsschläge einstecken müssen. Er schreibt das mal, oder es wird gesagt von ihm in Kapitel 30, Vers 20. Ich schreie zu dir, Gott, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Da kommt nichts wieder. Und deswegen schreit er das raus, was er empfindet. Psalm 39, Vers 13, ganz ähnlich, da schreibt der Psalmist, höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweig doch nicht zu meinen Tränen. In der Bibel wird geschrien und das ist in Ordnung. Gott stört sich daran nicht. Wir Menschen schon, wenn jemand aus der Rolle fällt. Dann zucken wir alle zusammen. Aber für Gott ist das in Ordnung, weil er sich ja nichts sehnlichster wünscht, als dass du mit deinem wirklich inneren Empfindung vor ihn trittst und ungeschminkt sagst, was dich beschäftigt. Natürlich bleibt Gott Gott. Das dürfen wir nie vergessen. Und wir müssen auch mit Respekt unserem Vater im Himmel begegnen. Und trotzdem, ein richtiger Vater wird sich immer über eine ehrliche Reaktion besonders freuen. Und wird dann mit dir über den Ton reden. Schreien ist in Ordnung. Wo schreist du innerlich heute Morgen und kannst das nicht rauslassen? Und ich bin mir ganz sicher, da gibt es Dinge. Wir haben so viele unterschiedliche Lasten mit uns, die wir herumschleppen. In der Familie, auf der Arbeit. Man muss nur nachfragen. Man muss nur tiefer graben bei einem Menschen. Und man findet diese Dinge, die schwer sind und die uns belasten. Ich erinnere mich an eine Konferenz, wo ein Redner mal ein schönes Experiment machte. Er bat darum, dass alle, die in Familien mit Krebs zu tun haben, also eine Konferenz mit vielen tausend Teilnehmern, der Saal war dunkel, und er bat darum, dass alle die, die in ihrer Familie mit Krebs zu tun haben, mal ihr Handy anschalten. Und das war schlimm und berührend gleichzeitig, wie Hunderte von Handys angingen. Das sind die Lasten, mit denen wir zu tun haben in unserem Leben. Auch unbeantwortete Fragen und Kämpfe, die ja, uns im Alltag wirklich bewegen. Ich fand das wunderbar, weil gleichzeitig ging ja auch ein Licht auf im Publikum. Das war irgendwie gleichzeitig schön, weil wir uns als Teilnehmer in diesem Moment miteinander in unseren Schwachheiten begegnen konnten. Und da, wo wir das tun, da wird es hell. Jesus hat ganz häufig solche Erfahrungen mit Menschen gemacht und hat sich am Schreien von Menschen nicht gestört. Und ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in eine Geschichte, die ihr alle kennt. Markus 10, die Verse 46 bis 52. Und dort lernen wir etwas darüber, wie Jesus mit unserem Schreien umgeht. Ich lese uns diese Verse noch einmal vor. Und Jesus und seine Jünger kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, da fing er an zu schreien und zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, das heißt mein Meister, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und er folgte ihm auf seinem Wege nach. Jesus wird von einem Schrei aufgehalten. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Jericho ist eine Durchgangsstation auf diesem Weg hinauf nach Jerusalem. Jericho ist die tiefstgelegene Stadt der Welt, 250 Meter unter dem Meeresspiegel, eine Palmstadt, eine Oase mitten in der Wüste des Toten Meeres. Und alle Pilger, die ihren Weg nach Jerusalem gehen wollten, mussten durch Jericho hindurchlaufen. Deswegen war dort immer richtig viel frommer Betrieb. Und Jesus ist auch auf dem Weg nach oben. Das sind zwei wichtige Worte in dieser Geschichte, oben und unten. Jerusalem ist oben, Jericho ist unten. Und Jesus will auch nach oben gehen und alle Welt denkt, genau, um sich zum König krönen zu lassen. Jesus, das ist super. Der hat in Israel so richtig was auf die Beine gestellt. Und wir warten jetzt alle darauf, dass wir endlich Hosianna rufen können. Hosianna, das ist übrigens auch ein Jubelschrei, den hören wir gern, ne? Besonders über uns selbst. Aber auch wenn wir von etwas echt begeistert sind, man gucke nur mal in die Bundesliga am Samstag, was da in den Stadien abgeht. Auch eine Art von Schreien. Die Sache ist, für Jesus sieht dieser Weg von Jericho nach Jerusalem ganz anders aus, weil er weiß, was ihn erwartet. Er weiß, da wartet kein Hosianna, doch kurzzeitig kommt das Hosianna. Aber er weiß, es wartet auf mich Schmerzensschreie, nämlich meine eigenen. Er weiß ganz genau, was ihn erwartet und er hat seinen Jüngern das auch gesagt, in der Geschichte vorher noch, sagt er es ihnen in Kapitel 9, aber keiner will es hören. Die große Menschenmenge schon gar nicht, sondern die will mit Jesus von Erfolg zu Erfolg eilen. Die will keine Zeit verlieren, dass endlich der Palmsonntag kommt und Jesus sein Königtum antritt und vielleicht die Römer aus dem Land wirft. Das ist so die Stimmung in diesem Moment in Jericho. Und als sie dort ankommen, da ist die Stadt voller Pilger. Vielleicht hat Jesus auch noch eine Predigt gehalten. Auf jeden Fall hätte Luther bestimmt seine kritische Freude an dem religiösen Gewimmel gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. In Jericho gab es neben den ganzen Pilgern auch ganz viele Bettler. Am Straßenrand saßen sie aufgereiht wie an einer Perlenschnur und dazwischen die Geschäfte und Warenanbieter und überall wurde geschrien, gerufen, angeboten, gebettelt. Und das System funktionierte. Die einen bekamen was und brauchten es auch und die anderen fühlten sich besser. Das war super. Man fühlt sich richtig gut, wenn man armen Menschen helfen kann und die anderen brauchen es ja. Also das religiöse System, das funktionierte richtig gut. Aber wenn man das aus der Perspektive des Bettlers sah, war das sehr herausfordernd. Wir wissen das aus anderen Städten und Berichten aus damaliger Zeit. Bettler, das war ein richtiger Berufsstand. Es gab gute und es gab schlechte Plätze. Wenn man sich nicht gut verhielt als Bettler, konnte man des Platzes verwiesen werden. Das war natürlich sehr schwierig. Und es herrschten natürlich raue Sitten. Also man musste seinen Platz, wenn der gut war, den verteidigen. Seinen Besitz verteidigen, seinen Bereich verteidigen mit allem, was man hatte. Und das sind so die beiden Welten, die hier aufeinander prallen. Und Jesus mittendrin. Und hier sitzt jetzt Bartimäus. Und sein Name an sich ist schon Programm. Bar bedeutet im Jüdischen immer Sohn von. Bartimäus und Timäus oder Timaios, das ist der Geehrte. Also ist der Sohn des Geehrten. Das ist natürlich ein lustiger Name für einen Bettler. Und deswegen haben auch viele vermutet, dass das ein Spitzname war. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Spitznamen vielleicht von jemandem, von einem Obdachlosen gehört, wie er auch in unseren Städten auftauchen könnte? Bei uns in Hamburg gab es zum Beispiel früher den Flaschenhannes oder Ali Baba oder der Graf. Das sind so Spitznamen. Und dieser Bartimäus, das wird vermutlich genauso ein Spitzname gewesen sein. Er war der Sohn eines geehrten Mannes, vielleicht war er das wirklich mal gewesen. Aber in Wahrheit war er natürlich eine ganz arme Person. Und voll drin in diesem System von Armut und Angewiesensein auf Menschen durch seine Blindheit. Und Jesus zieht nun in diesem ganzen religiösen Getümmel an den Bettlern vorbei und plötzlich nimmt er eine Unruhe wahr. Er hat am Anfang vermutlich Bartimäus noch gar nicht selbst gehört, aber dann schließlich hört er diesen Ruf. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Das waren viele Schreie und diesen einen Schrei hat Jesus gehört. Warum das so war, kann ich euch nicht wirklich erklären. Aber ich weiß eines. Ich weiß, dass hier heute Morgen viele sitzen, die irgendeinen Schrei in ihrem Herzen haben. Aber es gibt manche Schreie, die zielen nicht nur ganz egoistisch auf unser Leben, sondern die gehen tiefer, die gehen zu Jesus hin. Da ist wirklich ein Schrei, Gott zu begegnen und Erlösung zu finden. Da ist eine große Not, sodass du vielleicht am liebsten manchmal aufstehen würdest und schreien würdest, ich kann nicht mehr und ich brauche Gott, Gottes Hilfe. Und wisst ihr, wenn das passiert, dann hört Jesus es sofort. Er hört unser unruhiges und schreiendes Herz. Er hat Antennen für sowas. Und wir haben den Heiligen Geist als Dolmetscher bekommen. Also Jesus versteht eine Sprache am besten. Das ist die Sprache dieses Leidens vor ihm. Er kennt das. Und er ist deswegen auch ans Kreuz von Golgatha gegangen, weil er für diese Schmerzen und dieses Leid sterben wollte, für dich. Er hatte den anderen Weg, den Weg des geringsten Widerstandes und des Hosianna wählen können, aber das hat er nicht gemacht. Sondern gerade für uns hält er an. Das ist ihm wichtiger als aller religiöser Kram, dass ihr beide ins Gespräch kommt. Ich möchte das, was wir heute Morgen machen, nicht als religiösen Kram bezeichnen. Aber das Allerwichtigste ist, neben all dem Frommen, dass du wirklich mit Christus sprichst. Dass du vor ihm zur Ruhe kommst. Jesus ist von diesem Schrei berührt und dieser Schrei war auch außergewöhnlich. Dieser Bettler, der eigentlich von nichts eine Ahnung hatte, dieser blinde Mann, spricht ihn an mit Sohn Davids, erbarme dich meiner. Nun wussten Juden in der damaligen Zeit alle, der Sohn Davids, das war der Messias. Das haben vielleicht andere auch in der Zeit schon gerufen. Aber er rief nicht Sohn Davids, hurra, wir schmeißen die Römer aus dem Land, sondern er rief Sohn Davids, erbarm dich über mich. Weil er wusste, dass dieser Messias ihn heilen konnte. Da war eine Hoffnung in ihm lebendig. Er hatte davon gehört, dass Jesus Menschen gesund gemacht hat. Und jetzt schrie er das raus, erbarm dich über mich. Nimm mich wahr in der Masse dieser Menschen. Lauf nicht an mir vorbei. Das ist ein wunderbarer Wunsch. Den haben wir manchmal auch. Dass Jesus uns wahrnimmt, dass er uns sieht, dass er uns mit Namen kennt. Bartimäus ist einer der wenigen im ganzen Neuen Testament, wo der Name bekannt geblieben ist. Man hat gemutmaßt, das lag daran, dass es eben so ein lustiger Spitzname war. Oder vielleicht, weil er später in Jerusalem auch ein Teil der Gemeinde gewesen ist. Der ist später Christ geworden. und gehörte dazu. Wäre beides möglich, wir wissen es nicht genau. Aber das beeindruckt Jesus. Und jetzt macht dieser Bartimäus einige Dinge, die einfach total richtig sind, wenn du so einen Schrei auf dem Herzen hast. Der macht ein paar Dinge, die sind einfach goldrichtig, die musst du dir heute nach Hause nehmen. Das Erste, was der macht und was Jesus natürlich auch beeindruckt, ist, er konzentriert sich nicht auf das, was er jetzt nicht kann, sondern auf das, was er kann. Als Bartimäus hört, dass Jesus von Nazareth in der Nähe ist, was tut er da? Er sagt sich nicht, ich bin blind, ich komme hier nicht weg, wie soll ich den Mann überhaupt finden, das hat alles keinen Sinn. Sondern er sagt sich, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe, jetzt oder nie. An diesem Punkt kommen nicht alle Menschen, aber das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Schreien tun wir dann, wenn wir etwas wirklich wollen. Ich habe in meinem Dienst ja schon auch manches Gespräch, auch manches Seelsorgegespräch geführt und das ist manchmal interessant, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die eigentlich eine schwere Sorge haben in ihrem Leben, die sich aber schwer tun, das so richtig zuzugeben. Dann fangen wir an rumzueiern. Kennt ihr das? Ja, mir geht's nicht gut, aber eigentlich ist und dann kommt so dieses Lächeln und das ist so verständlich. Ich mach's manchmal auch so. Vor Menschen und auch vor Gott, aber das ist nicht gut. Dieser Bartimäus, der schreit heraus, weil es sowieso alle wissen, bin blind. Das ist furchtbar, blind zu sein. Der musste niemandem mehr etwas vormachen. Und er fängt jetzt an, mutig um sein Leben zu kämpfen. Und das ist nicht immer sinnvoll, aber bei Gott ist es auf jeden Fall sinnvoll. Mutig zu kämpfen und das vor Gott zu bringen, was uns bewegt. Und als er hört, dass Jesus an ihm vorbeikommt, da weiß er, jetzt oder nie. Kennt ihr diese Geschichte von den zwei Fröschen, die in den Sahnebottich fallen? Muss ich euch erzählen, das ist einfach eine super Geschichte. Die Seiten des Bottichs sind also ganz glänzend und steil. Die kommen da nicht raus. Die beiden Frösche sind drin, die Sahne ist tief und kalt. Und der eine Frosch sagt, was für ein Schicksal. Gott, wie konntest du das zulassen? Es gibt keine Hilfe. Und er ruft dann noch auf Wiedersehen, mein Freund. Ich gebe auf. Und dann sinkt er und ertrinkt. Nummer zwei ist aus anderem Holz geschnitzt. Er paddelt wie verrückt und die ganze Zeit über wischt er sich die Sahne aus den Augen und sagt, ich werde zumindest eine Weile schwimmen. Ich gebe nicht auf. Und ein, zwei Stunden schwimmt er und paddelte und schwamm und paddelte und schwamm und schließlich sprang er aus der Butter. So, und jetzt könnt ihr dir diese Geschichte nehmen und sagen, Basti, das ist eine tolle Geschichte, wenn man blind ist. Jemandem den Vorschlag zu machen, dass er doch jetzt mal kämpfen soll, damit er wieder sehend wird. Nein, natürlich nicht. So ist es nicht gemeint. Versteht mich richtig. Natürlich wird man als Blinder nicht sehender, wenn man herumstrampelt. Aber als er hört, dass Jesus da ist, da mobilisiert er alle Kräfte. Das ist der Punkt. Er weiß, dieser Jesus ist meine Chance. Er weiß, was er jetzt machen muss. Nicht untätig sein, sondern das tun, was ich kann. Und was kann er? Hier steht, er kann schreien und später übrigens dann auch aufstehen und sich bewegen. Und das erinnert mich so oft an mich und an meine Krisen, wenn ich da sitze, vielleicht in meinem Wohnzimmer und zu mir selber sage, es ist so schrecklich, in was ich geraten bin. Ich kann überhaupt nichts mehr tun. Ich bin dem Schicksal ausgeliefert. Meine Güte nochmal, es gibt einen Gott. Und es gibt auch Dinge, die du kannst, die du tun kannst. Und deswegen ist es wichtig, diese Perspektive wieder einzunehmen, Hoffnung zu bekommen. Jesus ist für ihn Hoffnung. Und das ist das Zweite, was man von ihm lernen kann. Er überwindet dann den Druck der öffentlichen Meinung. Wenn wir einen Schrei in uns haben und der Schrei soll raus, dann wissen wir schon, was Leute sagen werden, wenn wir das tun. Und so ist es auch hier in der Geschichte. Sei still, heißt es ihr, fuhren die Leute ihn an. Aber da schrie er nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Er schrie noch lauter und die Jünger wurden noch nervöser. Die Leute sagen ihm natürlich, halt die Klappe. Ich habe festgestellt, wer ehrlich anfängt zu suchen, der erntet häufiger ein Kopfschütteln. Angefangen in der eigenen Familie, weil wir wollen ja nicht hysterisch werden und bloß nicht zu fundamentalistisch. Und wenn jemand sich mit Glauben beschäftigt, dann kommt ganz schnell dieser Punkt, sieh zu, dass du da nicht zu sehr reingerätst. Ne? Es kann auch zu viel werden. Also wenn Bartimäus an diesem Moment gehört hätte, auf all die Leute, die gesagt haben, bleib sitzen und halt die Klappe, dann hätte er nicht geheilt werden können. Sondern er hat gelernt oder er hat diese Stimme ignoriert. Und das war wichtig, diese falschen Stimmen. Im Text steht wortwörtlich, und sie warnten ihn, ruhig zu sein. Also da wird ein richtiger Druck aufgebaut. Aber Bartimäus entscheidet sich an diesem Tag, nicht unter diesem Druck, unter diesem Mantel der Erwartungen anderer Menschen zu bleiben, sondern er wollte Gott erleben. Und er wusste, das kann Konsequenzen haben. Ich habe euch eben erzählt, dass man Bettler des Platzes verweisen konnten. Das konnte eine Existenz gefährden. Das wurde oft gemacht. Wenn die nicht funktionierten und in Reihe und Glied laufen, dann verloren sie ihren guten Platz, um ihre Einnahmen einzunehmen. Er wusste also, das kann mich etwas kosten. Die können mich hier sogar rauswerfen, wenn ich diese feierliche Prozession störe. Aber er macht es gerade deshalb, weil er weiß, Jesus ist doch anders. Und seine Jünger, immer noch in diesem religiösen Modus, mit Bettlern gibt Jesus sich nicht ab. Die lernen wieder mal totaler Quatsch. Für die gebrochenen Menschen ist er gekommen. Und ich glaube, es hat Momente gegeben, da hat Jesus seine Jünger oder hätte sie am liebsten an die Wand geklatscht. Weil sie das einfach nicht verstehen wollten, dass Jesus genau für diese Menschen gekommen ist mit dieser Sehnsucht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir manchmal, ja, auch diese Stimmen ignorieren. Wir hatten in der vergangenen Woche diese Evangelisation, unsere Impulswoche, und an jedem Abend wurde ja auch zum Glauben eingeladen. Wisst ihr, das ist genau so ein Moment. Ich habe an einem Abend versucht zu erklären, warum wir das machen. Kann man das nicht weglassen? Könnte man. Ihr könntet auch, und wir alle könnten ganz still für uns sagen, Herr, ich möchte mit dir leben. Ich muss dafür nicht unbedingt unter das Kreuz treten. Aber spürt ihr was von dem Geist dieser Geschichte hier? Der Bartimäus, der muss aus der Reserve kommen. Er muss aufstehen. Er muss zu Jesus treten. Er geht dafür ein Risiko ein. Er gibt sein ganzes Leben in die Hand Jesu Christi. Er geht auch das Risiko ein, verlacht zu werden. Und dann tritt er von seinem Platz weg und sucht Jesus. Habt ihr es vor Augen, wie er da rumirrt? Man wird ihm dann geholfen haben, das sagt uns ja auch die Geschichte. Aber das ist es, warum so ein Schritt notwendig ist, vor Gott zu treten. Weil das etwas mit uns macht, das zeigt, was in unserem Herzen vor sich geht. Und das ist das Dritte, was ich hier so großartig finde. Als Jesus ihn hört, bleibt er stehen und sagt ihm, er soll herkommen. Und da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Und dann wirft Bartimäus seinen Mantel ab, springt auf und er kommt zu Jesus. Großartig, wie das, was da passiert oder was in diesem Moment vorgeht in ihm. Denn tatsächlich konnte er sehr viel verlieren, wenn er diesen Weg nach vorne machte. Ich möchte euch mal ein paar ganz einfache Dinge nennen, die er verlieren konnte. Das erste ist seinen sicheren Platz. Das war sein Platz. Den hatte er bekommen. Da verdiente er seinen Lebensunterhalt mit diesem Platz, an dem er saß. Wenn er jetzt einfach aufstehen würde und das loslassen würde, das mag für uns mickrig sein. Ich meine, das war ja im Grunde genommen kein großer Besitz, den er da zurücklassen musste. Und doch war es für ihn schwierig, da bin ich mir ganz sicher. Aufzustehen und diesen Platz womöglich jemand anderem zu geben, um einen neuen Platz einzunehmen, nämlich bei Jesus. Und was er dann macht, steht hier im Text, ist auch wunderbar. Er wirft seinen Mantel ab. Für dich ist vielleicht und für uns ist ein Mantel eine Geschichte, die bekommen wir überall hinterhergeworfen. Altkleidersammlung, ne? Wir vergessen manchmal, dass die Altkleidersammlung eben an anderen Stellen in der Welt gebraucht wird. Der Inhalt der Altkleidersammlung. Für ihn war dieser Mantel ein wichtiger Besitz. Der schützte ihn vor Sonne, vor Regen. Das war das vielleicht eine der wenigen Dinge, die er wirklich besaß. Er wirft diesen Mantel ab, weil er nicht schnell genug zu Jesus kommen kann. Das ist das, was ich meine. Wir verlassen etwas, nämlich unser altes Zuhause, unseren alten Herrn. Wer war der alte Herr von diesem Bartimäus? Das war sein verkorkstes Leben und im gewissen Sinne war es natürlich auch der Teufel. Er war unter der Herrschaft einer Macht, die ihn kaputt machen wollte. Und er ist aufgestanden und hat sich auf den Weg gemacht zu einem neuen Herrn. Jesus hat mal gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Ne, wir versuchen das manchmal. Wir gehören eigentlich auch noch so ein bisschen mit unserem Herzen beim dem Geld. Und da achten wir sehr drauf, dass das finanziell alles stimmt. Und da kündigen wir jede Freundschaft für, selbst in der Familie, damit das Geld stimmt. Jesus sagt, das funktioniert nicht. Du sollst ganz erneuert werden durch mich. Du hast einen neuen Herrn und das bin ich. Dafür musst du deine alte Heimat, deinen sicheren Platz tatsächlich verlassen. Ganz wichtiger Punkt. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. betrifft auch unser Leben an anderer Stelle. Ich habe mich sehr gefreut über einen jungen Menschen, der nach der Veranstaltung auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, ich merke, dass in meinen Beziehungen ich immer noch, also in meinen Beziehungen zu Mädchen, ich eigentlich Gott nie rangelassen habe. Das war im Grunde genommen, ist das nie so tief zu mir durchgedrungen, sondern ich habe das jetzt ganz neu verstanden, dass er der Herr meines ganzen Lebens sein will, auch meiner Beziehungen sein will. Das ist es genau, was da gemeint ist. Ein Standortwechsel aus deinem alten Leben als ganzer Mensch hin zum Kreuz von Golgatha. Es hat mal jemand diesen Satz gesagt, den fand ich großartig. Der hat mal gesagt, ihr könnt die Gesetze des Herrn brechen. Das könnt ihr machen, aber dann brechen die Gesetze irgendwann euch. Das ist ein super Satz. Wisst ihr, Jesus ist nicht der große Polizist, der sagt, das darfst du alles nicht. Darum geht es überhaupt nicht, sondern er weiß, dass wenn du dich entscheidest, immer wieder die Gebote Gottes zu ignorieren, sie immer wieder zu brechen, dann nicht, dass Gott dann straft, das kann auch mal sein, aber die Gebote, diese Gesetze, die werden am Ende dein Leben ruinieren. Das ist es, warum ein Herrschaftswechsel wirklich notwendig ist. Und deswegen dieser Weg tatsächlich unter das Kreuz. Und jetzt steht er da, und das ist das Letzte, mit leeren Händen. Und Jesus fragt ihn etwas, das kann man eigentlich fast nicht ernst nehmen. Man überlegt sich, Jesus, was soll diese Frage? Er fragt ihn, was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Und tja, ich stelle mir vor, wie der blinde Bettler so bei sich denkt, Jesus, dass ich sehend werde, ist dir klar, oder? Aber so sagt er das gar nicht, sondern ich lese diese Worte mit einer anderen Betonung. Er sagt, Rabuni, mein Meister, mein Herr, dass ich sehend werde. Warum tut Jesus das? Ich glaube, dass er aus zwei Gründen diese Frage nochmal stellt. Das erste ist, Jesus ist wirklich an dir interessiert. Er will das von dir hören, was du dir wünschst von ihm, was dein Anliegen ist. Er ist nicht irgendwie so ein Heilungsautomat, wo man sich seine Heilung abholt und dann nach seiner Wege geht, sondern er will wissen, wer wir sind. Und er möchte auch deine Motive verstehen. Ist das hier Show? Geht es dir um Aufmerksamkeit? Ist das nur die Emotion des Momentes? Man kann ja auch so Emotionalität irgendwo nach vorne gehen. Er will mit dir sprechen und er will das von dir hören, was du dir sehnlich wünschst. Und dann hat das Ganze noch einen zweiten Aspekt. Und dann fragt er, was willst du denn eigentlich, Bartimäus? Jetzt mal ganz ehrlich. Und das hat mich daran erinnert, dass so viele Wünsche in meinem Leben schon auf meinem Herzen lagen. Und ich wusste ganz genau, was ich wollte. Ich wollte einen Partner und ich wollte den und den Beruf. Ich wollte vielleicht das oder jenes. Und dann hat Jesus mich gefragt, was willst du denn wirklich? Was steckt dahinter? Und wenn Jesus mich das gefragt hat, dann kamen meist eine Menge Motive zum Vorschein, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Es gibt immer Gründe, warum wir etwas so unbedingt wollen. Und hier bei Bartimäus war das vielleicht, hör mal, wenn ich dich jetzt sehen mache, was ist dann eigentlich? Bist du dann bereit, dein neues Leben anzunehmen? Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Du musst dann arbeiten gehen. Bist du vielleicht sogar bereit, mir nachzufolgen? Und das ist so wunderbar. Bartimäus hat das vielleicht im Kopf. Wir wissen es nicht, ob er die Frage so hintergründig verstanden hat. Aber er antwortet dann wie ein sehnsüchtiges Kind. Er sagt einfach, Jesus, ich möchte einfach wieder sehen können. Du weißt das. Du siehst mein Herz. Ich möchte wieder sehen können. Und ich weiß, dass du das kannst. Das ist wunderbar, weil die ehrlichsten Sätze, die kurzen, die ganz klaren, die haben die größte Bedeutung und gehen am tiefsten. Keine Erklärungen mehr nötig, sondern mein Herr, ich möchte sehen können. Und in diesem Augenblick heißt es in der Geschichte, als er ihm das so gesagt hat, da sagt Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte er sehen. Ich weiß nicht, welchen Schmerz du mit dir rumführst, auch heute Morgen. Nicht immer tut Jesus so ein Wunder. Das ist so nicht. Aber ich habe am Anfang gesagt, es geht in dieser Geschichte auch um Blindsein und Sehen. Wisst ihr, dieser Bartimäus war zwar blind, aber er hat mehr gesehen als all die anderen, die sich für besonders gute Seher hielten. Und so ist es manchmal auch mit einem Lebensschicksal. Vielleicht trägst du etwas mit dir rum, was sehr schmerzhaft ist. Jesus nimmt uns nicht alle Lasten weg. Ich sage es ganz ehrlich, es ist sogar eine Ausnahme, wenn er das tut. Aber Jesus kommt mit seiner Kraft in dein Leben und verwandelt diese Schwachstelle, diese Verletzung, behandelt sie und verwandelt sie in etwas, das zu dir und deiner Geschichte gehört. Und verwandelt diesen Schmerz. Und du wirst ein neuer Mensch und bekommst eine neue Identität. Du bekommst einen Blick auf die Dinge, der ganz neu ist. So auch hier, wie in dieser Geschichte Bartimäus, der dieses Wunder erleben durfte, wirklich zu sehen. Viele Menschen erleben das anders. Möchte ich euch zum Schluss erzählen, die schöne Geschichte von Jörg Albrecht gehört über den blinden Jogger. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Der blinde Jogger. War nicht ganz toll. Jörg Albrecht geht regelmäßig laufen. Also deutscher Buchautor, arbeitet bei Willow Creek. Er geht regelmäßig laufen und trifft dort immer wieder einen Jogger, der mit ihm dieselbe Strecke läuft. Und er ärgert sich über diesen Mann. Weil er grüßt diesen Mann regelmäßig, aber der grüßt nicht zurück. Er grüßt nicht zurück und er könnte sich darüber aufregen. Dazu kommt noch, dass der topfit aussieht und ihm jedes Mal vor Augen führt, dass er ja wesentlich weniger fit ist, als er eigentlich sein könnte. Er fängt an, so eine richtige Antipathie gegen diesen Mann aufzubauen. Und dann irgendwann begegnen die sich mal an einer Brücke. Und plötzlich hält sein Gegenüber, sie kommen sich entgegen, an und scannt die Umgebung, dreht so den Kopf nach links und nach rechts. Und dann merkt Jörg Albrecht, irgendwas ist mit dem anders. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Und habe ich schon verraten, der blinde Jogger, der Mann war blind. Jörg Albrecht fällt das plötzlich wie Schuppen von den Augen. Er fragt ihn, ohne Hallo zu sagen, entschuldigen Sie, sind Sie blind? Und der Jogger antwortet, ja, ich bin blind. Ich möchte Ihnen auch einen schönen guten Tag wünschen. Und dann kommt er darüber überhaupt nicht hinweg, dass jemand, der blind ist, 8 Kilometer laufen kann. Er hatte zwar so einen kleinen Stab dabei, den entdeckte Jörg Albrecht dann auch, aber der bewegte sich alleine draußen und lief diese Strecke alleine. Und dann entsteht ein Gespräch zwischen den beiden. Sie laufen zusammen und der Blinde erklärt ihm, wie er das nach und nach erlernt hat. Er läuft immer dieselbe Strecke, immer mit einem Fuß auf Asphalt und mit dem anderen Fuß auf der Grasnaht. Und so kennt er den Weg ganz genau dadurch, dass er das eingeübt hat und diese Strecke immer mehr in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und er sagt an einer Stelle in dieses Berichtes, sagt dieser Blinde dann zu Jörg Albrecht, er sagt zu ihm, wissen Sie, ich bin zwar blind, aber ich bin ja nicht gehbehindert. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, mich mit meiner Blindheit abzufinden. Gott hat sie mir nicht weggenommen. Das hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt, zu dir vielleicht. Mir ist das nicht genommen worden, diese Last, aber ich habe entdeckt, dass ich ja noch viele andere Dinge habe, wo Gott mich segnen kann und segnen will. Und wenn du das einübst, dann kommen dort manchmal Gaben zum Vorschein und Fähigkeiten zum Vorschein, die unglaublich sind. Und du kannst trotzdem ein erfülltes Leben führen, mit Bedeutung auch für andere Menschen. Und das wünsche ich dir, dass du diese Erfahrung mit Jesus machst. Wir wollen beten. Lieber Vater, ich danke dir für die Geschichten, die wir im Neuen Testament lesen. Und ja, Herr, wir sind vielleicht nicht blind, aber wir alle wissen, was es bedeutet, mit Lasten im Leben fertig zu werden. Und wir wollen deswegen heute mit dir reden. Herr, du hörst unser Schreien, das manchmal verborgen ist, das nur zu Hause stattfindet. Vielleicht sogar ein Schreien, das wir noch nicht mal unseren engsten Familienmitgliedern, noch nicht mal unserem Ehepartner mitteilen. Aber du hörst es, Herr, und du hältst dafür an, auch auf deinem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz. Gerade deswegen hältst du an, weil du weißt, wie es ist, so zu schreien in so einem Elend. Und dafür wollen wir dir danken. Und wir treten jetzt vor dich, weil du nicht nur der Gekreuzigte bist, sondern auch der Auferstandene bist. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns heilst, dass du uns Hoffnung gibst. Und wenn es nicht dein Plan ist, uns an dieser Stelle komplett zu erneuern, dann zeig uns den richtigen Weg, damit umzugehen. Und erneuere uns, schenke uns neue Perspektiven. Darum wollen wir dich bitten. Amen.